Noch einmal, Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, die Nase, das ist doch ein reichlich unterschätztes Sinnesorgan. Denn die Welt der Düfte und Gerüche ist doch wirklich faszinierend. Ich fand es jedenfalls sehr beeindruckend, als ich gelesen habe, dass der Mensch in der Lage ist, etwa 10.000 verschiedene Gerüche zu unterscheiden. Und so war die Forschungsmeinung bis 2014. Seit neuestem ist man noch viel weiter. Die Wissenschaftler haben jetzt herausgefunden, das Geruchsempfinden ist noch viel feiner, als man sich das je hätte vorstellen können. Mehr als 1 Billion verschiedene Düfte kann der Geruchssinn des Menschen auseinanderhalten. Und wissen Sie, was die Deutschen am liebsten riechen? Das ist interessant. Holz. Frisches Gras, Gebäck und, passend zum heutigen Wochentag, den Sonntagsbraten. Das kann ich gut nachempfinden. Aber es gibt auch das andere, neben all diesen Wohlgerüchen. Es gibt auch Gestank. Gestank, der einem wortwörtlich den Atem raubt. Gestank, der den stärksten Seemann umhaut. Ich erinnere mich an meine Schulzeit. Irgendjemand aus unserer Klasse hatte da mal eine Stinkbombe mitgebracht. Und er wollte die ziemlich böse im Klassenraum der Parallelklasse deponieren. So, was nur blöd an der Sache war, es gab irgendwie eine überraschende Raumplanänderung. Und unsere Klasse landete dann in diesem Raum und das war eine Stinkbombe mit einem mächtigen Kaliber. Meine Güte, dumm gelaufen. Dieser entsetzliche Gestank von faulen Eiern. Ich weiß nicht, ob Sie sowas kennen, diese Stinkbomben. Doch es ist nichts, nichts gegenüber dem Gestank des Todes. Dieser Geruch von Verwesung, Verfall, Vergänglichkeit, der mehr noch als die Nase das Herz erreicht, der grausam markiert, hier gibt es kein Zurück mehr. Das Leben ist zu Ende, unwiderruflich. Und so war es bei Lazarus, einem Freund Jesu. Als Jesus zu seinem Grab hin wollte, da sagte dann Martha, Lazarus' Schwester, halt, nein, 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 lass das. Herr, er stinkt schon, denn er liegt seit 4 Tagen. Der Geruch des Todes. Eine ergreifende, eine bewegende Geschichte, die uns das Johannesevangelium berichtet. Doch, was war am Anfang? Das Kapitel 11 vom Johannesevangelium ist sicher eines der gewaltigsten Kapitel der ganzen Bibel. Und wir werden ihm heute in Auszügen ein wenig nachspüren und ich lese uns zunächst die Verse 1 bis 3. Es lag aber einer krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar getrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Soweit erstmal. Erstens, der Duft der Freundschaft mit Jesus. Der Duft der Freundschaft mit Jesus. Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. So ist die Botschaft der beiden Schwestern an Jesus. Und was für eine innige, herzliche Verbundenheit kommt in diesen Worten zum Ausdruck. Den du lieb hast. Diese drei Geschwister aus Bethanien, sie hatten schon eine wirklich tiefe, gute, besonders gute Beziehung zu Jesus. Mehrmals, so lesen wir in den Evangelien, war Jesus mit seinen Jüngern zu Gast in ihrem Haus in Bethanien. Und Maria war es auch, die kostbares, duftendes Salböl genommen hatte und Jesus einmal damit die Füße salbte. Das lesen wir direkt im nächsten Kapitel. Johannes 12 wird diese Begebenheit erzählt. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von unverfälschter, kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber wurde erfüllt vom Duft des Öls. Hier also ein fantastischer Duft. Und es ist nicht nur der Duft des Öls, sondern es ist der Duft einer tiefen, festen Freundschaft mit Jesus, der dieses Haus erfüllt. Dieses Öl, ihr Lieben, das war ein Vermögen wert. Aber es verströmte eben diesen unglaublichen, wunderbaren Duft, den Duft von Liebe und Freundschaft. Und dass Maria bereit war, dieses Fläschlein Öl für Jesus zu opfern, das zeigt doch, dass Jesus für Maria und die Geschwister mehr bedeutete als alles andere. Nun müssen wir dabei bedenken, dass die drei Geschwister nicht die reichsten waren. Sicher, sie hatten ein recht großes Haus, groß genug jedenfalls, um Jesus und seine 12 Jünger zu beherbergen. Das zeugt schon von einem gewissen Wohlstand. Aber ihre Wohngegend, etwa eine halbe Stunde von Jerusalem entfernt Richtung Wüste, das war nicht gerade der Speckgürtel von Jerusalem. Das war eine Gegend, wo eigentlich nur Arme wohnten. Bethanien heißt wörtlich übersetzt so viel wie Armenhausen. Dort also in Armenhausen wohnten sie, doch immerhin, sie hatten es zu was gebracht. Ich würde sagen, wir müssten sie in der Mittelschicht verorten. Und doch, das, was sie haben, geben sie Jesus. Aus Liebe, ihr Vermögen, dieses Fläschlein Nardenöl hatte einen Wert von 300 Denaren. Damit man weiß, was das ist, so viel etwa verdiente ein einfacher Arbeiter fast in einem ganzen Jahr. Was für eine Summe. Und sie geben Jesus nicht nur ihr Vermögen, nein, sie geben Jesus auch ihren Einsatz, ihre Kraft, ihre Hingabe, ihre Liebe, ihre Zeit, ihre Mühe. Denken wir an die Geschichte von Maria und Martha. Den meisten unter uns dürfte sie bekannt sein. Wieder einmal waren Jesus und die Jünger zu Gast bei den Geschwistern. Und Martha, sie schuftet und rackert und tut und macht alles, damit es Jesus und die Jünger gut haben. Während Maria zu Jesu Füßen saß und seinen Reden lauscht. Beide, Maria und Martha, wollten auf jeweils ihre Art Jesus zeigen, wie wichtig er ihnen war. Die eine, indem sie sich für ihn eingesetzt hat, die andere, indem sie ihm zugehört hat. Maria, Martha, Lazarus. Für die drei ist Jesus die Nummer eins. Und ich frage mich, was ist uns Jesus wert? Wie eng ist unsere Freundschaft mit Jesus? Was sind wir bereit zu investieren in diese Freundschaft? Zu geben, weil er uns so viel gibt. Und nun passiert das Merkwürdige. Ausgerechnet diese Freunde trifft es. Ausgerechnet in diesen Duft von Freundschaft und Liebe, in diesen Duft hinein platzt eine Stinkbombe. Da ist der Hammer, da ist der Schicksalsschlag. Ausgerechnet sie erwischt es, eine lebensbedrohliche Krankheit, die den Lazarus aus heiterem Himmel überfällt. Und dass das hier nicht nur irgendeine harmlose Sommergrippe war, das ist klar. Denn Maria und Martha, sie setzen alles in Bewegung, um Jesus zu erreichen. Und das war nicht so einfach. Jesus war rund 2 Tagesreisen weit entfernt, irgendwo. Ja, bis man den erstmal findet. Und was für ein Aufwand, da jemanden hinzuschicken. Jenseits des Jordans war er am Gange. Aber hier ging es um Leben und Tod. Und die Frage, die sich stellt, hält die Freundschaft mit Jesus das aus? Wenn plötzlich eine Krankheit ins Leben tritt. Wenn die Fragen kommen, warum lässt Gott das geschehen? Gibt es denn nicht genug Ungläubige, die krank werden könnten? Hätten die 3 sich fragen können. Warum denn ausgerechnet die besten Freunde Jesu? Warum lässt Gott das Leid ausgerechnet an seinen Kindern geschehen? Es lag aber einer krank, Lazarus aus Bethanien. In diesem schlichten, nüchternen Satz, da liegt die Tragik von Tausenden. Wie viele liegen krank da nieder, kämpfen mit den Folgen eines Schlaganfalls, eines Unfalls, kämpfen mit Krebs, wissen nicht, was die Zukunft bringen wird. Und wie viele von denen sind Freunde Jesu, Kinder Gottes? Was tun sie? Das Beste, was sie tun können, sie wenden sich an Jesus. Und das ist schon spannend, wie tiefsinnig manchmal das Leben so spielt. Lazarus, der Kranke, Lazarus, sein Name ist die Abwandlung von Eleazar, hebräisch. Und das heißt übersetzt, Gott hilf. Gibt's ja auch im Deutschen so einen Namen, Gott hilf. Der Name ist etwas aus der Mode gekommen, vielleicht bezeichnend für unsere Zeit. Es lag aber einer krank, Lazarus aus Bethanien. Also die Freunde, die Geschwister, die tun das, was das Beste ist. Sie wenden sich an Jesus, weil er ihr Freund ist. Und weil sie spüren und ahnen und wissen, er kommt von Gott. Gott hilf. Was ist ein Freund? Das war wohl so ein richtiger Autobasteltyp, ein Automechaniker oder wie auch immer, der Folgendes gesagt hat. Weißt du, was ein Freund ist? Wenn du unter dem kaputten Auto zum Reparieren liegst und du brauchst einen 13er Schlüssel, und dann streckst du die Hand aus und sagst nichts. Und schon legt dir dein Freund einen 13er Schlüssel rein. So ein Freund ist Jesus. Du brauchst gar nicht lange Worte machen. Du brauchst gar nicht alles aufzählen, was du nun willst und was du brauchst und was er tun und was er lassen soll. Jesus weiß Bescheid. Und so ist die Botschaft kurz. Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Mehr nicht. Die Schwestern machen Jesus keine Vorschriften, was er nun zu tun hat. Sie sagen noch nicht mal, komm ganz schnell. Sie sagen ihm einfach, was los ist. Und überlassen es Jesus, was er damit macht. Sie halten nur die Hand hin, die leere Hand, voller Vertrauen. Doch nun, dieses Vertrauen wird auf eine harte Probe gestellt. Denn Jesus reagiert auf seine Weise. Überraschend. Überraschend unverständlich. Fremd. Wir lesen weiter, Vers 6. Als er nun hörte, dass er krank war, der Lazarus, als Jesus nun hörte, dass Lazarus krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Danach spricht er zu seinen Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Das ist doch nicht zu fassen, oder? Warum nur kommt Jesus nicht sofort? Warum lässt er die Freunde so zappeln? Ehrlich gesagt, wir wissen es nicht. Es kommen dann im Verlauf der Geschichte Hinweise, dass Jesus einen ganz anderen Plan hat und dass es auch um die Herrlichkeit Gottes geht. Aber in diesem Moment weiß das keiner. Das ist so typisch, dass wir Jesus so oft nicht verstehen können. Und das ist so oft, dass auch Gottes Handeln uns so fremd und unverständlich ist, dass wir in unseren Erwartungen an Gott wirklich auch enttäuscht werden, dass Gebete scheinbar unerhört bleiben. Und dann fragt man sich, wo bist du, Gott? Dann kommen die Anklagen, die Zweifel, manchmal auch die Verzweiflung. Hat Jesus den Ernst der Lage denn gar nicht begriffen? Doch, Jesus weiß Bescheid. Und er weiß nicht nur das, was man ihm im Gebet sagt. Er weiß nicht nur, was die Botschaft war, dass Lazarus, sein Freund, krank ist. Er weiß noch mehr. Er weiß auch, was inzwischen schon längst passiert ist. Ab Vers 14 lesen wir, da sagte es ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht da gewesen bin, damit ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den Jüngern, lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. Als Jesus kam, fand er Lazarus schon 4 Tage im Grabe liegen. Der Duft der Freundschaft. Es scheint, als ob dieser Duft der Freundschaft nun weggeweht ist. Und an seine Stelle tritt das Zweite, der Gestank des Todes. Inzwischen also war Lazarus verstorben. Und denken wir nicht, dass das Jesus egal gewesen wäre. Denken wir nicht, dass Jesus nicht weiß, wie das ist mit dem Sterben, dass er nicht selber die Angst vor dem Tode gekannt hätte. Denn da ist ja so ein seltsamer Hinweis von Thomas, einem der Jünger, der sagt, ja, nun lasst uns da hingehen nach Jerusalem, damit wir mit ihm sterben. Unmittelbar vor der Geschichte, bevor Jesus auf die andere Seite des Jordans gegangen war, da war er in höchster Lebensgefahr in Jerusalem gewesen. Man hatte ihn gejagt, man wollte ihn steinigen. Und nicht nur Jesus, seine Jünger auch, die wussten es, wenn wir da jetzt zurückgehen, da in den Einflussbereich des Hohen Rates, da in den Einflussbereich der jüdischen Oberpolizei, dann geht's uns an den Kragen. Und doch geht Jesus hin. Der Thomas, dieser Jünger, ja, das ist schon so eine Art Resignation. Ja, na gut. Wenn er denn dahin will, dann lass uns hingehen, damit wir sterben. Also Jesus weiß, wie das ist mit dem Tod und trotzdem ist er bereit, sein eigenes Leben aufs Spiel zu setzen, um bei seinem toten Freund Lazarus zu sein. Hier wird ganz wörtlich und deutlich klar, was Jesus meint mit dem Wort, ich bin der gute Hirte, Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und hier wird klar, was er meint in Johannes 15, wenn es heißt, ich bin bereit, für die Freunde zu sterben. Ja, er ist bereit, sein Leben zu geben, um dem Freund das Leben zu geben. Und so macht er sich also auf den Weg mit seinen Jüngern zusammen. Und dann gibt es eine Zwischenszene, die ich überspringe, ein Gespräch mit Martha. Aber nach einigem Hin und Her nähert er sich dem Grab. Und dann heißt es hier, Jesus fragt, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie antworteten ihm, Herr, komm und sieh es. Und Jesus gingen die Augen über. So steht es hier. Das heißt, ihm kamen die Tränen. Es floss und nicht nur eine Krokodilsträne. Nein, er litt selber tief in seinem Herzen. Ja, vorher heißt es noch, Maria sagte zu ihm, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde sehr betrübt. Denken wir doch nicht, Jesus, weil er der Sohn Gottes ist, dass er kalt bleibt bei dem, wie es uns ergeht. Dass er weit weg ist, unbeweglich, dass ihn nichts rühren kann. Aristoteles, der große Philosoph der Griechen, er hat gesagt, Gott ist der unbewegte Beweger. Und damit meinte er, Gott, das ist irgendein Etwas, irgendein Geist, der irgendwo ist, der alles in Gang setzt, der alles bewegt, der hinter allem steht, der aber selbst durch nichts zu bewegen ist. Das heißt, der im Grunde starr ist. Und genau so ist Gott nicht. Ja, er ist der Beweger, der diese Welt bewegt, aber er lässt sich auch selbst bewegen. Ihn rührt es an sein Herz, wenn wir leiden. Er leidet mit, er trauert mit. Und unsere Gebete setzen ihn in Bewegung. Die Worte, die hier im Griechischen stehen, er ergrimmte im Geist. Ja, das steht richtig plastisch. Er schnaubte vor Wut. Da steht Schnauben. Das hat vielleicht auch was mit der Nase zu tun. Als nämlich dieser Gestank des Todes ihm in die Nase gekrochen ist, da kann er gar nicht anders als auszuschnauben vor Zorn und vor Wut gegen den Tod. Der Tod ist doch nicht irgendwie so was, was irgendwie dazugehört zum Leben. Naja, wir müssen alle mal sterben. Und es gibt ja immer diese Berichte von Nahtoderfahrungen, wo einem vorgesäuselt wird, ja, das ist überhaupt nicht so schlimm mit dem Tod. Das sind Menschen, die an der Schwelle des Todes waren und die irgendwie zurückkehren und die berichten von irgendeinem Licht am Ende des Tunnels. Ihr Lieben, das mag sein und ich möchte das nicht bestreiten. Aber diese Menschen waren noch nicht wirklich tot. Solange jemand wiederbelebt wird und ins Leben zurückgeholt wird, ist er eben noch nicht tot. Und von daher kann keiner von denen irgendetwas sagen, wie es mit dem Tod aussieht. Denn die Bibel ist da ganz ehrlich und schonungslos. Der Tod ist der Feind. Der Feind des Menschen. Und es ist der letzte Feind. Paulus sagt es im 1. Korintherbrief, Kapitel 15 so. Der letzte Feind ist der Tod. Da ist nichts mit hellem Licht und alles wird gut und der Tod gehört dazu. So ist es erstmal nicht. Deswegen schnaubt Jesus vor Wut. Und er wurde sehr betrübt. Und auch da steht im Griechischen eigentlich noch viel mehr als nur betrübt sein. Da steht, er wurde im Innersten erschüttert. Da war ein Erdbeben in seiner Seele. So viel Sterben, so viel Tod in unserer Welt. Heute, der 11. September. Zum 15. Mal jährt sich dieses furchtbare, bestialische Attentat, dieser Anschlag in New York, der 11. September, wo unzählige zu Tode kamen und seitdem unzählige gestorben sind. Durch den Terror auf dieser Welt, durch Krieg und Hass. Da kann man doch nicht sagen, naja, der Tod gehört dazu. Nein, der Tod ist unser Feind. Der Gestank des Todes. Ja, und wie heißt es hier ganz wörtlich, als sich Jesus dem Grab näherte? Noch einmal heißt es, da ergrimmte Jesus abermals und kam zum Grab, Vers 38. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus sprach, heb den Stein weg, spricht zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen. Herr, er stinkt schon, denn er liegt seit 4 Tagen. Der Gestank des Todes. Aber nun das Dritte. Und das ist das, was den Gestank des Todes vertreibt. Ich möchte es so nennen mit Worten des Paulus, der Wohlgeruch des Lebens. Denn das sind schon starke Worte, die Paulus benutzt im 2. Korintherbrief. Da ist vom Sieg die Rede und von einem Wohlgeruch. Ich lese uns aus 2. Korinther 2. Gott aber sei gedankt, der uns allezeit Sieg gibt in Christus und der uns kundgetan hat, offenbart hat den Wohlgeruch seiner Erkenntnis durch uns an allen Orten. Denn wir sind für Gott ein Wohlgeruch Christi unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren werden. Diesen ein Geruch des Todes zum Tode, jenen aber ein Geruch des Lebens zum Leben. Ein Wohlgeruch des Lebens? Was meint Paulus hier mit diesen Worten? Nun, er meint, dass Jesus stärker ist als der Tod. Und das wird exemplarisch in dieser Geschichte des Lazarus deutlich. Denn, wie geht es weiter? Da hoben sie den Stein weg. Zuvor sagt Jesus, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen auf und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich alle Zeit hörst, aber um des Volkes willen, das umhersteht, sage ich's noch einmal, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen, und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihm, löst die Binden und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Hier ist der Sieg des Lebens über den Tod so anschaulich, so plastisch, so drastisch wie sonst nirgends. Denn 4 Tage war Lazarus schon tot. Warum stinkt der Kerl denn? Weil sich sein Körper schon angefangen hat zu zersetzen. Die Zellen haben sich schon aufgelöst an einigen Stellen. Der Geruch der Verwesung war das. Und das kann Jesus noch wieder hinkriegen. Das bedeutet, Jesus ist auch Herr über verwesende Zellen, über kranke Zellen. Die Macht hat er. Er ist doch der Schöpfer des Universums. Das macht Mut in Krankheitszeiten. Und doch dürfen wir nicht vergessen, was hier geschieht, ist exemplarisch. Es gab viele Freunde von Jesus, die er nicht zum Leben erweckt hat. Und wie ist es mit Lazarus weitergegangen? Naja, er hat noch einmal ein paar Jahre geschenkt bekommen. Aber dann ist er doch auch gestorben. Denken wir doch nicht, nur weil das so etwas unglaublich Eindrucksvolles ist, was hier berichtet wird, dass Lazarus so viel besser dran war. Er musste doch auch den Weg des Irdischen gehen. Er ist sicher am Ende seines Lebens auch wieder krank geworden und ist gestorben. Und dann hat Jesus ihn nicht noch einmal ins Leben zurückgeholt, sondern, und das ist das Entscheidende, diese Geschichte ist ein Hinweis darauf, was ewiges Leben bedeutet. Darum geht es. Wenn du diesen Jesus hast, dann hast du mit ihm den Geruch, den Wohlgeruch des Lebens, der den Gestank des Todes vertreibt. In der Diskussion vorher mit Martha, ja, es war schon regelrecht eine Diskussion, die Verse, die ich übersprungen habe, da hat Martha erst ein wenig vorwurfsvoll zu Jesus gesagt: Jesus, wenn du da gewesen wärst, wäre er nicht gestorben. Und dann sagt ihr Jesus, ja, aber glaubst du, dass dein Bruder auferstehen wird? Und Martha sagt, ja, ich glaube das. Am jüngsten Tag bei der Auferstehung der Toten, da wird das bestimmt geschehen. Martha hat einen festen Glauben und trotzdem weint sie und trotzdem ist sie traurig. Ich denke, auch wir, die wir darum wissen, dass es die Auferstehung der Toten gibt, dürfen auch trauern angesichts des Todes hier in diesem Leben, angesichts von unheilbarer Krankheit. Wir dürfen trauern und dürfen mit Jesus ringen und klagen. Aber dann sagt Jesus ihr dieses Wort: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Und damit meint er nimmermehr sterben. Sicher, der irdische Tod, der wird kommen. Aber der Tod wird ihn nicht festhalten können. Das ist doch eine Hoffnung. Auch für dein Leben, auch für mein Leben. Wenn wir an der Schwelle des Todes sind, dürfen wir wissen, der Tod kann uns nicht fest in seinen Händen halten. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Ich habe es schon einmal erzählt und damit schließe ich, aber ich finde es so bewegend, dieses Beispiel von einem afrikanischen Christen. Seine Tochter ist gestorben, 17 Jahre alt erst. Und dann, nach der Beerdigung, setzt er auf das Grab seiner Tochter ein schlichtes Kreuz aus Holz und eine Inschrift darauf: Der Tod hat keine Hände. Der Missionar in dem Ort, er fragt diesen Afrikaner, was bedeutet diese Inschrift? Und dann gibt der Vater zur Antwort: Ich weiß, dass mir der Tod mein Kind nicht auf ewig festhalten kann, sondern dass ich es bei Jesus wiedersehen werde, weil Jesus auferstanden ist. Und seitdem gilt es doch: Der Tod hat keine Hände. Der Geruch, der Wohlgeruch, der Duft des Lebens vertreibt den Gestank des Todes. Amen. Singen wir das Mut.